Deutschlandfunk, Medias Res.
Die Corona-Pandemie ist vorbei, schon länger, aber so ein bisschen da ist sie immer noch, weil ja immer noch diskutiert wird, ob die Maßnahmen gegen Corona nicht zu strikt und zu schädlich waren, weil immer noch fröhliche Familienfeste von jetzt auf gleich zu sehr frostigen Veranstaltungen werden können, wenn nur jemand einmal kurz Corona-Impfung sagt und weil seit der Corona-Pandemie die Zahl der physischen Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten deutlich zugenommen haben, von rund 20 registrierten Fällen pro Jahr auf im letzten Jahr knapp 70. Diese Zahlen hat das ECMPF, das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit, zusammengetragen mit Sitz in Leipzig. Und wie diese Zahlen zu erklären sind, das habe ich heute Mittag Patrick Pelz vom ECMPF gefragt.
Ja, grundsätzlich hatten wir auch die These, dass mit der Marginalisierung der QuerdenkerInnen-Bewegung und auch mit dem daran gekoppelten abnehmenden Versammlungsaufkommen eigentlich die Zahl der Angriffe in Deutschland auf Journalisten zurückgehen müsste. Wie Sie sagen, es hat sich nicht bestätigt. Ich meine, die Zahl der Angriffe in diesem Zusammenhang, in diesem direkten, ist zwar rückläufig, das stellen wir schon fest, doch die Medienfeindlichkeit scheint sich in verschiedenen, sich teilweise überschneidenden Milieus und auch den daraus neu resultierenden Proteststrukturen dann doch dauerhaft zu normalisieren. Wir sehen das, ich nenne nur mal ein Beispiel, auf sogenannten Montagsdemonstrationen. Da sehen wir beispielsweise neben extrem rechten Akteurinnen und Akteuren auch Akteurinnen aus anderen verschwörungsideologischen Kontexten, die wir vorher eher dem, ich sag mal, ja, Querdenker-Milieu zugeschrieben hätten. Gleichzeitig sehen wir auch teilweise Personen aus eher, ja, bürgerlichen Milieus, die autoritären Einstellungen gegenüber offen sind. Und dort sehen wir dann eben nach wie vor Angriffe. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass sozusagen zu einem, ja, Sockel extrem rechter Gewalt und eben diesen vermischten Milieus und den Angriffen, die daraus resultieren, dieses Jahr auch relativ viele Angriffe bei pro-palästinensischen Protesten verzeichnet wurden. Also vor allem in Berlin, da haben wir beispielsweise 21, ja, Proteste verzeichnet.
Sie haben das Wort Medienfeindlichkeit genannt. Das heißt, das hat konkret zu tun mit der Corona-Pandemie, dass da Leute sagen, nö, also die berichten so schlimme Sachen, dass ich jetzt gegen die vorgehen muss.
Nun, ich glaube, also auch da muss man differenzieren. Das sind ja irgendwie ideologisch doch heterogene Bewegungen teilweise. Also beispielsweise in der extrem Rechten ist Medienfeindlichkeit, das ist ein immanenter Teil der politischen Ideologie. Bei jetzt Menschen, die dem vielleicht nicht so primär zuzuordnen sind, sondern die eher aus so verschwörungsideologischen Kontexten, jetzt wie beispielsweise im Bereich der Corona-Pandemie und den Querdenkerbewegungen kommen, glaube ich schon, dass man, also zum einen imaginiert man dort die Medien als sozusagen staatsgelenkt und setzt sie mit dem Staat gleich. Das heißt, da ist dann auch so eine Ablehnung vorhanden. Und zum anderen ist man wahrscheinlich schon überzeugt, dass dort gelogen wird. Und das äußert sich dann letztlich nicht mehr in einem Misstrauen oder einer Skepsis. Eine gewisse Skepsis gegenüber Medien ist ja auch in Ordnung, sondern es, ja, äußert sich eben in einer Form von Medienfeindlichkeit, die nicht mehr nur einstellungsbedingt ist, sondern eben auch eine verhaltensbedingte Seite hat, eben in Form von physischen Angriffen.
Jetzt haben Sie sich Sachsen genauer angeguckt. Da gibt es ungefähr ein Drittel aller registrierten Fälle. Mhm. Wozu führt das Ihrer Beobachtung nach?
Ja, das probieren wir immer zu ermitteln. Das sehen wir sozusagen dann nicht nur in den physischen Angriffen, sondern da führen wir natürlich Gespräche mit JournalistInnen. Und was uns dort teilweise berichtet wird, ist, dass eben gerade dort, wo, ich sag mal, die extreme Rechte auch in der Raumaneignung weit fortgeschritten ist, dass dort, wenn dort Veranstaltungen sind, seien es jetzt irgendwie einschlägige Konzerte oder eben auch Versammlungen, dass sich JournalistInnen schon sehr genau überlegen, ob sie dorthin fahren und dort berichten, weil sie das grundsätzlich, wenn auch unter erhöhten Sicherheitsbedingungen machen müssen, wie beispielsweise Begleitschutz. Und wenn man dann eben nicht dahin fährt, sich dagegen entscheidet, aufgrund von dieser Risikoabwägung, dann ist das natürlich eine Einschränkung der Pressefreiheit und auch eine Form von Selbstzensur, während, und das beobachten wir eben auch, LokaljournalistInnen, die vor Ort leben in diesen Zusammenhängen, dass dort Journalisten auch zögern, gewisse Themen anzufassen oder vielleicht auch über gewisse Bewegungen und AkteurInnen gar nicht berichten. Also das wurde uns berichtet und da müssen wir noch besser hinschauen, da müssen wir noch mehr Daten letztlich irgendwie ermitteln, aber wir sehen dort erste oder zumindest Anzeichen von auch Selbstzensur.
Sie müssen noch Daten ermitteln, sagen Sie. Was ist ansonsten noch zu tun?
Generell, glaube ich, ist sehr viel zu tun, wenn wir jetzt davon ausgehen oder wenn wir sehen, uns die Zahlen angucken und wir jetzt seit nunmehr 4 Jahren ein sehr hohes Niveau an Angriffen haben, dann muss man darauf natürlich auch reagieren. Und das, wir sehen das teilweise bei den Medienhäusern, eben Begleitschutz zur Verfügung gestellt wird, also sich diesem Problem angenommen wird, dieses erkannt wird. Wir sehen das auch im Bereich der Polizei, im Bereich des Medienschutzes. Gleichzeitig ist das alles noch nicht ausreichend. Dort muss auf jeden Fall noch einiges passieren. Wir müssen besonders im Bereich von jetzt des Medienschutzes mehr machen. Wir müssen Polizisten besser darin schulen, in diesen Situationen besser zu reagieren und JournalistInnen zu schützen. Und vor allem muss die Verantwortungsübernahme bei Angriffen gegen freie Journalisten besser werden. Denn was wir auf jeden Fall auch sehen, 2/3 der angegriffenen Journalisten sind freie Journalistin gewesen. Und für diese gibt es immer noch erhebliche Schutz- und Unterstützungslücken, die unbedingt gefüllt werden müssen.
Patrick Pelz vom Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit, das sich jedes Jahr die Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten in Deutschland anguckt.